Ja, wir dürfen jetzt begrüßen unseren ersten Fachreferenten. Das ist Herr Dr. Hermann Fischer von der Firma Auro. Dr. Hermann Fischer ist schon ganz lange mit der Baubiologie verbandelt oder auch mit dem Wirken und etwas tun für die Umwelt und den Umweltschutz. Er hat bereits 1974 die Firma Livus gegründet, die erste Naturfarbenfirma Deutschlands. Einige Jahre später die Firma Auro. Und er hat auch bereits 1977 als einer der ersten den baubiologischen Fernlehrgang im IBN absolviert. Ich glaube, Sie haben auch bestanden, oder? Gut. Ja, er ist auch eigentlich, also unglaublich, wenn man das alles so hört. Ich kann Ihnen nur einen kurzen Abriss geben. Mitglied im Präsidium, also das ist quasi die Leitung des NABU. Und die NABU ist ja einer der größten Umweltverbände Deutschland mit an die 700.000 Mitglieder. Da ist er auch noch tätig. Er ist auch fürs IBN immer noch tätig im Fernlehrgangsheft Farbe und Oberflächenbehandlung. Und ja, er hat auch das neue Buch, haben wir schon vorgestellt, Chemiewende, aber es gibt nicht nur ein Buch, es gibt auch, glaube ich, eine Plattform Chemiewende, wo er eben auch darum bittet, dass da auch andere sich mit beteiligen, denn es ist dringend nötig, dass da was passiert. Und ja, das ist auch jetzt sein Vortragstitel, eine neue Ära beginnt, von der fossilen zur biogenen Agenda. Dr. Hermann Fischer.
Ja, zur Erholung möchte ich ohne Bilder arbeiten. Die Bilder sollen bei Ihnen im Kopf entstehen, während ich spreche. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, hier sozusagen den Aufschlag machen zu können, möchte aber, bevor ich beginne, doch nicht versäumen, mich sehr herzlich auch zu bedanken bei den Organisatoren, insbesondere natürlich bei Ruprecht und Winfried Schneider und seinem gesamten Team. Eigentlich, Herr Schneider, was Sie gesagt haben, in den ersten Minuten nimmt wesentliche Teile meines eigenen Referats schon vorweg. Und ich muss sagen, man spürt einfach, dass Sie, ich denke nicht nur bei der Vorbereitung dieses Kongresses, mit Verstand, aber auch mit sehr viel Herzblut und auch mit Liebe bei der Sache sind. Ich komme auf dieses Thema nachher nochmal zurück, welche Bedeutung die Liebe für die Baubiologie hat. Und das führt dazu, wenn man das spürt, ich glaube, es geht Ihnen allen so, dass man sich spontan auf einer solchen Veranstaltung wohlfühlt und gut aufgehoben fühlt. Sie haben gesagt, wir schauen nach vorne. Das gilt für mich ganz genauso. Und trotzdem könnten wir hier nicht sitzen, wenn es nicht Anstoßgeber immer wieder geben würde. Und ich widme deswegen mein kleines Referat heute einem der wesentlichen Anstoßgeber für unsere Arbeit hier, unsere gemeinsame Arbeit, bei dem ich das Glück hatte, ihn schon vor sehr langer Zeit persönlich kennenzulernen und immer wieder ihm zu begegnen, nämlich Anton Schneider. Ich denke, er hatte einen entscheidenden Anteil daran, dass diese Vision, von der hier im Kongresstitel die Rede ist, überhaupt in die Welt gekommen ist, aber dass sie nicht Vision geblieben ist, sondern wir sehen das ja an diesen ganzen Ständen und wir werden es in den Vorträgen hören, dass diese Vision tatsächlich auch zu einem sehr schönen Teil schon Realität geworden ist. Das ist ja das Schöne an der Baubiologie, dass wir immer zwei Seiten der Medaille haben. Wir haben eben dieses theoretische Rüstzeug, aber wir haben auch die Begreifbarkeit der Materialien, mit denen wir umgehen. Einige Materialien hatten Sie ja schon gezeigt. Ich hatte Anton Schneider bereits in den 1970er Jahren kennengelernt und da war er ja schon längst im bauökologischen, baubiologischen Bereich aktiv. Er hat ja 1968, soweit ich das verfolgt habe, diese Arbeitsgemeinschaft für gesundes Bauen und Wohnen mitgegründet und lange geleitet. Ein paar Jahre später bin ich da in der Hinsicht in seine Fußtapfen getreten, indem ich diese Arbeitsgemeinschaft selbst einige Jahre leiten konnte und durfte. Aber Natürlich, Sie wissen, das haben Sie vorhin gehört, ich bin Chemiker von Beruf und deswegen interessiert mich immer vor allem auch die Materialität der Dinge. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass in Bezug auf diese Materialität Anton Schneider einen ganz entscheidenden Impuls gegeben hat, indem er nämlich in die Bauökologie diese sogenannten Bienenwachspräparate eingeführt hat, schon in den 1970er Jahren. Das klingt so harmlos, aber ich werde versuchen, Ihnen gleich noch klarzumachen, von welcher enormen Bedeutung, auch geradezu chemiepolitischen, stoffpolitischen Bedeutung diese Bienenwachspräparate letztlich waren. Für mich sind sie ein Beispiel dafür, dass Dinge, die so ganz harmlos daherkommen, wenn sie richtig gedacht und richtig gemacht sind, eine unglaubliche Wirkung entfalten können. Also ich würde das mal nennen, verzeihen Sie mir die Theatralik darin, das ist sozusagen ein Urknall des Erneuerbaren im Baugeschehen gewesen. Denn diese Bienenwachspräparate sind also ausschließlich aus erneuerbaren Grundstoffen entstanden. Sie haben ja vorhin mein letztes Buch, den Titel gesehen, Chemiewende. Also die Chemiewende begann schon mit den Bienenwachspräparaten und natürlich auch vorher, ist ganz klar. Aber das war so ein ganz entscheidender Wendepunkt, gerade in dieser perfekten Verbindung zu unserem, ja, ich muss doch sagen, wirklich wichtigsten und schönsten Material, das wir haben, das ist eben doch das Holz. Und Anton Schneider hat ja seine Wurzeln auch ganz stark im Holzbereich gehabt. Er hat ja hier eben in Rosenheim das als Hochschullehrer auch vertreten. Also das Einfache ist häufig das Wirksamste. Ja, zum Stichwort einfach. Mir ist sehr wohl klar, und ich denke, das gehört zu einer solchen ehrenden Würdigung von Anton Schneider dazu. Einige von Ihnen haben ihn ja noch kennengelernt. Ich habe übrigens hier Menschen getroffen, die ich zum letzten Mal vor 30 oder mehr Jahren gesehen habe. Was ich interessanterweise festgestellt habe, die haben sich fast alle überhaupt nicht verändert. Manche sind ein bisschen dicker geworden, manche ein bisschen dünner. Alle sind sie viel grauer geworden. Jeder braucht inzwischen eine Brille. Aber wissen Sie, das ist auch eine Qualität dieser Bewegung. Da ist sehr viel Kontinuität am Werk. Es gibt so Bewegungen, die tauchen mal auf, haben einen modischen Hype, eine Hypephase und verschwinden nach ein paar Jahren oder manchmal ein paar Monaten schon wieder. Ne? Bubble Tea und solche Geschichten. Das ist bei der Bauökologie was anderes. Da ist eine Beständigkeit drin. Und ja, ich wollte nur sagen, Anton Schneider war, wie diejenigen sicher bestätigen können, die ihn noch persönlich kennengelernt haben, kein einfacher Mensch. Da zuckte eben eine Augenbraue bei Winfried Schneier. Das habe ich gemerkt. Ja. Aber ich frage Sie, gab es jemals in der Welt Impulsgeber, Pioniere, die einfach waren als Menschen? Ich kenne keinen. Also diese Knorrigkeit, die er hatte, die auf Außenstehende manchmal fast so ein bisschen abweisend oder ein bisschen, also manchmal sehr abweisend wirkte, das hatte bei ihm natürlich auch vielfältige Gründe, nicht zuletzt auch seine gesundheitlichen Einschränkungen, die dahinter standen. Also diese Sprödigkeit ist mir also sehr deutlich in Erinnerung. Aber hinter diesem Leisen und Spröden, das ist mir ganz wichtig, wurde eine enorme Energie und Kraft erkennbar. Und er hatte auch einen enormen Charme, der war allerdings nicht für jeden so ohne weiteres wahrnehmbar. Bereits vor der Gründung des IBN, also dem Vorläufer, das IBN ist 1976 gegründet, ne? Oder ist das IB gewesen, das Institut für Baubiologie, genau, hatte ich also tatsächlich die Möglichkeit, Anton Schneider kennenzulernen. Und jetzt komme ich eigentlich damit schon zu meinem Thema, was uns geeint hat, obwohl wir uns gar nicht so furchtbar häufig gesehen haben, war diese postfossile Vision, wenn ich das mal so nennen darf. Das spiegelt sich ja im Titel meines Vortrags wider. Und wir haben uns, das war interessant, dass Sie also diesen Menschen aus Auroville zitiert haben. Ich habe Anton Schneider auch mal getroffen in Madras in Indien, wo wir gemeinsam auf einer bauökologischen Veranstaltung vorgetragen haben. Und das zeigt natürlich auch, dass wir beide interessiert waren, immer an einer globalen Vision der Bauökologie. Und das hat uns also verbunden, wobei das ja eine doppelte Bedeutung auch hat. Diese globale Vision soll uns ja nicht daran hindern, regionale Lösungen für die Probleme zu finden. Eine weitere gemeinsame Wurzel möchte ich doch auch noch hervorheben. Manche von Ihnen haben da vielleicht noch nie was davon gehört. Für die Entwicklung der Baubiologie war das sehr wichtig. Das waren diese sogenannten Holzschutzmittelskandale. In den 70er und 80er Jahren wurde eben deutlich, dass sich die Menschen massenhaft zu Tausenden, zu Zehntausenden vergiftet haben durch die Anwendung von synthetischen Holzschutzwirkstoffen. Stichwort Lindan, Pentachlorphenol. Später wurden die dann ausgetauscht gegen andere, wo sich dann herausstellte, die sind eher noch schlimmer. Anton Schneider war ein sehr früher Kritiker dieser Chemisierung am Bau. Und ich denke, das ist etwas, was uns heute noch eint. Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement ja erwähnt, dass das ein Punkt ist, der sehr viele Probleme in das Baugeschehen hineingebracht hat. Und es war ja tatsächlich auch so, Stichwort Holzschutzmittel, dass Schüler von Anton Schneider, die also hier in Rosenheim bei ihm studiert haben, anschließend in meinem Unternehmen gearbeitet haben, ganz besonders natürlich am Thema Holzschutz. Ein Name, den Sie vielleicht mal kennengelernt haben als Autor von Fachbüchern zu diesem Thema, war eben Bernd Leisse. Das ging noch einen Schritt weiter. Wir waren beide aktiv und gestern habe ich zufällig eine alte Freundin in Würzburg wieder getroffen, die auch in diesem Kreis aktiv war, im Beirat, nämlich in der Koordination gegen Bayer-Gefahren. Sie wissen ja, dass Desovac Bayer damals das Unternehmen war, das diese Holzschutzmittel hauptsächlich hergestellt hat. Und es hat sich schon damals eine Initiative gegründet, ehrenamtlich und aus der Gesellschaft heraus, die also gegen die Gefahren, die von diesem Unternehmen und seinen Töchtern, Desovac war das in diesem Fall ja, ausgegangen sind, die diese Gefahren überhaupt erstmal sichtbar gemacht haben und dann versucht haben, dagegen anzukämpfen. Und dazu in einer solchen Gruppe mitzumachen, gehörte damals sehr viel Mut. Aber soweit ich weiß, ist Anton Schneider also bis zum Schluss, bis zu seinem Tode, Mitglied in dieser Koordination gegen Bayer-Gefahren geblieben. Und Sie wissen ja, deswegen ist das ein sehr aktuelles Thema, da entsteht ja aus Bayer heraus durch die Fusion mit Monsanto, ich sage das jetzt mal so, vielleicht werde ich gleich verhaftet, das gefährlichste Unternehmen der Welt. Wir wissen vielleicht noch gar nicht, wie gefährlich. Also es geht uns allen wirklich ans Leder, wenn die Projekte und die Konzepte, die da vorherrschen, durchgesetzt werden müssen. Und es sind ja riesige Renditeerwartungen dort gegeben, weil irgendwie müssen ja diese, ich glaube nicht 60 Milliarden Euro, die das gekostet hat, müssen ja wieder reinkommen. Bayer hat das ja, das Geld ja nicht, sondern erhofft sich eben durch diese Fusion und durch die noch stärkere Monopolisierung der Aktivitäten dieses Geld schnell wieder reinzubekommen. Also, und das ist deswegen auch sehr aktuell. Ich glaube, dieses Thema haben Sie alle wahrgenommen. Wir erleben ja derzeit, so wie in den 1960er Jahren, das von Rachel Carson in ihrem Buch The Silent Spring beschrieben wurde, was ja eine Revolution ausgelöst hat. Und auch sie erlebte, wie Anton Schneider, wie ich selbst auch in den 70er Jahren, geradezu hasserfüllte Reaktionen. Wir erleben derzeit auch wieder einen stummen Frühling. Wir haben ein sehr starkes Zurückgehen der Artenvielfalt, insbesondere bei den Insekten und als Folge auch bei den Vögeln. Das hängt alles auch mit diesen Gefahren zusammen, mit dieser Chemisierung, die nicht nur den Bau betrifft, sondern eben auch tatsächlich die gesamte Gesellschaft. Und die Aufklärung übrigens, das ist mir auch noch wichtig, dieses Insektensterbens, dass das überhaupt publik wurde, dass das überhaupt registriert wurde, dass das quantitativ erfasst wurde, das haben ehrenamtliche Naturschützer, in diesem Fall vom Entomologischen Verein in Krefeld, in einem Citizen Science Projekt, also in einem Projekt der Bürgerwissenschaft gemacht. Und das ist so durchschlagend geworden, dieses Projekt, dass dieses Stichwort Insektensterben ja sogar Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Ja, auch das, diese Arbeit von Anton Schneider ist ein Beispiel dafür, dass es oft auf Zähigkeit und Hartnäckigkeit ankommt. Und ich traue mich mal im tiefsten Bayern doch zu sagen, dass die Baubiologie aus meiner Sicht so etwas wie eine Ketzer, zumindest eine Reformbewegung ist. Und das Wort Ketzer geht ja sprachlich zurück auf das Wort Katharsis, oder das Wort Katharsis hängt mit dem Wort Ketzer zusammen. Das heißt also, was passiert in der Baubiologie, ist auch eine Art Reinigungsvorgang. Vielleicht erleben Sie das selbst auch so, wenn ich von einer Entchemisierung des Baugeschehens spreche, dann ist das ja auch eine Art Reinigung, das Zurückführen auf ursprüngliche Ansätze. Also wir haben der Bauwirtschaft eine Art Katharsis beschert durch unsere Aktivitäten. Und man muss aber doch sagen, das unterscheidet uns von einer Ketzerbewegung, dass wir uns ja durchgesetzt haben. Die Ketzer sind ja leider untergegangen, die Katharer. Aber uns unterscheidet das von dieser Bewegung, dass wir uns ja tatsächlich mit dieser Hartnäckigkeit durchgesetzt haben. Und heute sind Bauökologie, Baubiologie und Nachhaltigkeit eben wirklich einer der ganz großen Trends der Gegenwart. Und ich finde sehr gut und möchte Sie darin bestärken, dass Sie mit der Namensänderung oder Anpassung beim IBN ja tatsächlich auch diesen Schritt gemacht haben, den Blickwinkel zu verbreitern. In dem Augenblick, wo ich mich auf Nachhaltigkeit beziehe, mache ich den Blick ja noch breiter, als er bei der Baubiologie oder Bauökologie ohnehin schon ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Nur durch dieses vernetzte, integrierte, ganzheitliche Denken können wir tatsächlich das bewirken, was wir wollen. Und damit haben Sie sich selbst auch zum Glied einer viel breiteren Bewegung gemacht. Und das kann dazu beitragen, diese Einbeziehung des Nachhaltigkeitsgedankens. Und Sie haben das erwähnt mit dieser Nebenbemerkung zum Stichwort Unabhängigkeit. Sie sorgen damit auch dafür, dass diese Bewegung eine gewisse Reinheit, vor allem aber eine gewisse Klarheit behält und nicht irgendwie so zu einer reinen Lobbyorganisation verkommt. Obwohl Lobbying sehr wichtig ist. Ich komme darauf ja gleich noch zurück. Ja, unsere Ideen setzen sich also durch. Das erkenne ich an vielen Stellen und ich hatte das ja, oder ist in der Moderation erwähnt worden, ich bin ja nun fast oder über 45 Jahre in diesem Bereich tätig und kann deswegen vielleicht anders als Jüngere doch so ein bisschen die Wellenbewegung in der Rückschau erkennen. Und es ist tatsächlich so, unsere Ideen setzen sich durch. Die Widerstände, die wir erfahren haben, die insbesondere Anton Schneider erfahren hat, haben unsere Hartnäckigkeit und damit auch unsere Wirksamkeit ja noch gestärkt. Wir haben an sehr vielen Stellen tatsächlich auch Recht behalten. Also unser Widerstand gegen die Monokultur von Beton, Stahl und Glas im Bauen hatte manchmal auch andere Quellen. Aber heute wissen wir, dass Zement und damit auch Beton eine der größten Lieferanten für klimaschädliches CO2 weltweit ist. Soweit ich das erinnere, stößt die Zementindustrie mehr CO2 aus als der gesamte Verkehr global. Das ist natürlich schon eine Nummer. Und wir haben schon immer gesagt, diese Monokultur kann nicht biologisch und nicht ökologisch sein. Dann, das hatte ich ja schon erwähnt, unser vehementer Einsatz gegen die Chemisierung des Baugeschehens am Beispiel der Holzschutzmittel und anderer Stoffe. Heute wissen wir noch viel besser, dass wir damals recht hatten, weil wir um die verheerenden Wirkungen dieser Biozide auf das zentrale Nervensystem beim Menschen, aber eben auch bei den Insekten wissen. Also das Bienensterben ist ja ein Beispiel dafür. Und Als drittes Beispiel dafür, dass uns die Geschichte recht gegeben hat, ist ja die Kritik, die wir immer schon geäußert haben an den fossilbasierten Kunststoffen am Bau. Heute wissen wir auf der einen Seite, Sie kennen alle das Thema Plastikmüll in den Weltmeeren, die Phthalate, die aus den Kunststoffen herauskommen, die Brandrisiken bei den fossilbasierten Schaumstoffen und natürlich nicht zuletzt auch die fragwürdige Klimawirkung dieser Materialien, die aus Erdöl hergestellt wird. Das heißt also, in zunehmendem Maße werden wir gefragt, wenn es um Zukunftskonzepte geht. Ich will aber eins noch erwähnen, was Anton Schneider betrifft, was nochmal auf ihn reflektiert. Anton Schneider war aus meiner Wahrnehmung eben auch ein spirituell aktiver Mensch. Er war eben nicht nur Hochschulprofessor in seiner ganzen wissenschaftlichen Fundiertheit, sondern er hatte tatsächlich auch ein spirituelles Fundament. Was ich damit meine, ist nicht konfessionelle Zusammenhänge oder auch im weiteren Sinne religiöse Zusammenhänge, sondern Spiritualität ist ja noch einmal etwas ganz anderes. Und aus meiner Sicht, würde für mich zu diesen Punkten, die Sie gezeigt haben, mit dazugehören, gehört Spiritualität wie eine gute Schwester an die Seite der Rationalität. Und ich spreche bitteschön als Naturwissenschaftler. Ich bin Physikochemiker, das sind die härtesten überhaupt. Und wenn ich riskiere zu sagen, dass an die Seite der Rationalität tatsächlich gleichberechtigt auch die Spiritualität oder Idealität gehört, dann denke ich, ist das was anderes, als wenn das ein Pastor sagt oder ein Pfarrer. Ja, und ich muss sagen, das sehen wir ja darin schon, dass solche Dinge, die Sie auch hier gezeigt haben, wie Ästhetik, Kultur, Harmonie, alles das, was uns ja umtreibt, wenn wir biologisch bauen wollen, das sind ja keine Begriffe, die nur rational auf uns wirken und die nicht nur eine rationale Seite haben. Und ich muss sagen, ich bin ja ausgesprochen optimistisch, was die Zukunft betrifft, aber eins macht mir wirklich Sorgen, nämlich das Fehlen von Spiritualität bei sehr vielen derer, die sich als Gestalter unserer Zukunft gerieren. Das sind gar nicht mehr nur die Politiker, aber auch bei den Politikern fehlt mir das auch sehr häufig, dass ich sage, ja, ihr habt tolle Papiere geschrieben und tolle Konzepte entwickelt, aber wo ist da eigentlich der ideelle Kern? Was ist die Vision? Ich meine, Vision ist doch auch kein rein rationalistisches Konzept. Was ist die Vision? Welches Bild der Gesellschaft habt ihr eigentlich? Und so wie wir tatsächlich in diesen Tagen und in den nächsten Jahren das Bild einer Gesellschaft, in der ökologisch gebaut wird und biologisch gebaut wird, entwickeln wollen, so fehlt mir das für unsere Gesellschaft insgesamt doch ein bisschen. Und dieses Defizit, was ich da beobachte, vielleicht nehmen Sie das selbst auch so wahr, führt eben zu einer Dominanz des Technokratischen. Ich bin kein Feind guter technologischer Lösungen, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Fan, könnte Ihnen vielleicht, wenn die Zeit reicht, nachher noch ein paar Beispiele sagen, von hochinnovativen Lösungen, auch bei der Herstellung von Bauprodukten. Absolut. Aber wenn das zum Alleinseligmachenden wird, wenn das eine reine Dominanz bekommt, dann wird es aus meiner Sicht gefährlich. Denn, damit komme ich wieder zum Begriff der Nachhaltigkeit, den Sie im Institutstitel ja inzwischen tragen. Nachhaltigkeit hat eben auch eine ideelle Komponente. Nachhaltigkeit ist ja ein ganzheitlicher Begriff. Es geht eben nicht nur um Ökologie, sondern das ist ja die klassische Trias, es geht eben auch um die Ökonomie, es geht um das Soziale. Für mich geht es aber über diese Trias deutlich hinaus, es geht eben auch um das Kulturelle. Und es geht auch um das Ideelle beim Stichwort Nachhaltigkeit. Und ohne dieses Ingredients ist aus meiner Sicht oder wäre, Gott sei Dank ist das hier nicht der Fall, davon haben Sie mich allein schon durch Ihre Begrüßungsworte überzeugt, Wenn dieses Ingredienz fehlen würde, dann würde die Biologie einseitig sein. Ja, ich will das, was ich immer so umspielt habe, meine Betrachtung des Lebens und Wirkens von Anton Schneider vielleicht jetzt abschließen und will noch auf eine Paradoxie hinweisen, die Sie vielleicht überraschen wird. Anton Schneider hat viele Menschen reich gemacht oder wohlhabend zumindest. Und dagegen ist eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Ich stoße mich nur manchmal daran, dass diejenigen, die also aus der Umsetzung biologischer und bauökologischer Grundsätze oder Thesen zum Beispiel eben Bauprodukte gemacht haben, dass die dann sich von diesen Grundsätzen, von denen ich da gesprochen habe und die Anton Schneider entwickelt hat, doch zum Teil sehr stark entfernt haben. Also ich will nur mal ein Stichwort nennen, diese furchtbare Tendenz zum Greenwashing, die wir im Augenblick in der Gesellschaft erleben und die leider auch am Baugeschehen nicht vorbeigeht. Also wenn Sie durch die große Bauausstellung in München gegangen sind, dann haben Sie also praktisch an jedem zweiten Stand Beispiele für schreckliches Greenwashing erlebt. Und das heißt also, da benutzen Menschen diese Ideen, tragen sie wie eine Fassade vor sich her, aber füllen sie nicht mit Inhalt. Und aus dieser Differenz, etwas nur zu behaupten und eigentlich nicht zu tun, ergeben sich unglaubliche Renditemöglichkeiten. Also, ich will es jetzt ein bisschen theatralisch auch darstellen, wenn Sie den billigsten Dreck in Ihre Produkte tun, das Ganze aber als baubiologisch hervorragend verkaufen, na, also schneller können Sie gar nicht reich werden. Und das ist eben das, was mich so ein bisschen wurmt, dass Anton Schneider tatsächlich auf diesem Wege, das hat er sicher nicht gewollt, viele Menschen reich gemacht hat. Bei einigen ist das okay. Die sind dabei geblieben, waren dann erfolgreich mit der Klarheit und Konsequenz in diesen Ideen, aber das ist leider nicht bei anderen, bei allen der Fall. Und da fällt mir so im Blick auf Anton Schneider doch noch was anderes, eine andere Eigenschaft ein. Ich fand, er war ein unglaublich bescheidener Mensch in seinem Auftreten. Und ich meine, Nachhaltigkeit hat tatsächlich auch etwas mit Bescheidenheit zu tun. Und ich spreche Sie immer wieder an, aber so wie Sie das vorhin hier dargestellt haben, da kam für mich neben dieser Freude an der Arbeit und neben dieser Überschau über alles doch auch ein Stück von dieser Bescheidenheit durch, die ich bei Ihrem Vater so genossen habe. Ja, warum hat Bescheidenheit etwas mit Nachhaltigkeit zu tun? Einfach weil uns die Prozesse der Biosphäre, auf die wir uns ja stützen, weil diese Prozesse selbst auch eine eigene Bescheidenheit ausstrahlen. Also die Stoff- und Energieflüsse in unserer Biosphäre, das sage ich als Naturwissenschaftler, die haben immer etwas Sanftes. Die haben immer etwas Unaufgeregtes. Ich könnte es auch so sagen, Pflanzenchemie, die wir ja draußen gerade jetzt täglich unglaublich erleben, kommt eigentlich immer auf leisen Sohlen daher. Wenn da ein Kirschbaum in voller Blüte oder inzwischen eben schon in voller Frucht steht, macht er ja nicht so viel Gedöns darum. Ja? Sondern es kommt auf leisen Sohlen, wie ich sagte. Und das ist für mich ein Unterschied und auch etwas, was für mich einen Vorbildcharakter hat. Alles, was wir Menschen tun, was also anthropogen ist, das hat häufig so ein bisschen was breitbeinig Dominantes tatsächlich auch im Auftritt, kommt oft ein bisschen prahlerisch daher. Das hat sich die Natur irgendwie im Laufe der Evolution scheinbar abgewöhnt, dieses Prahlerische. Und diese Bescheidenheit, die für mich auch ein Grundsatz von Nachhaltigkeit ist, das ist eben das, was ich an Anton Schneider immer wieder erlebt habe. Und ich hoffe, es ist Ihnen jetzt klar geworden, dass ich so viel über Anton Schneider jetzt am Anfang gesprochen habe. Das hat überhaupt nichts mit Nostalgie, Rückwärtsgewandtheit oder sonst was zu tun, sondern einfach damit, dass ich ihn als einen Menschen achte und ehren möchte, der für uns alle mit an die Zukunft gedacht hat und für die Zukunft ganz konkrete und entscheidende Vorbereitungen getroffen hat. Das ist für mich das Wesentliche im Andenken an Anton Schneider. Ja, jetzt komme ich zum eigentlichen Vortrag. Ich habe ja auch noch keine grüne und gelbe und rote Karte gesehen. Außerdem als Fußgänger geht man auch gern mal über eine rote Ampel. Es ist eben das, ich sollte ja über die biogene Agenda sprechen. Und ich muss doch sagen, diese biogene Agenda ist etwas, womit wir weltweit inzwischen zu tun haben. Und ich habe ja vorhin schon ein bisschen geprahlt mit meinem Alter, aber doch eben als Rechtfertigung dafür, dass ich vielleicht ganz gut sehen kann, wie sich Dinge über die Jahrzehnte hinweg entwickeln. Und natürlich weiß ich, ich bin ja kein Illusionär, dass diese biogene Agenda auch ein bisschen wie die Echternacher Springprozession geht. Zwei Schritte vor, einen zurück. Aber meine Wahrnehmung ist doch über die Jahrzehnte, dass das Entscheidende das nach vorne gehen ist, auch mit Rückschritten. Ich meine, wir erleben das im politischen Raum ja zurzeit. Ich will also nicht lange in die USA gucken, um das zu belegen, dass es diese Rückschritte immer wieder gibt. Mit einem Wiederbeleben dieses ganzen Fossilthemas, das ist ein etwas Vorübergehendes, sage ich mal. Weil die Stimmung in der Gesellschaft, insbesondere in Europa, ist eigentlich eine völlig andere. Und ich bin viel unterwegs, bin viel auf Tagungen, halte viele Vorträge und ich erlebe das wirklich, glaube ich, ganz gut als einen Ausschnitt aus der Gesellschaft, wie die Menschen tatsächlich denken und was sie empfinden. Also, das fing, und ich werde Ihnen nachher da ein Zitat auch vorlesen, schon an mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Welt im Wandel im Jahr 2012, erzähle ich gleich noch was drüber, wo eine weltweite, das ist ein Begriff, der aus diesem Papier des Wissenschaftlichen Beirats stammt, eine weltweite Transformation gesehen wird, gefordert und auch gesehen wird. Und zwar eine Transformation, die ohne fossile Ressourcen auskommt. Dann, das ist so ein bisschen sehr nur aus dem Fenster heraus gesagt gewesen, trotzdem wirkt es. Das Treffen hier nicht so furchtbar weit weg in Elmau, der G7 2015 war das, glaube ich, wo immerhin das Projekt entstanden ist oder zumindest genannt wurde, dass man 2099 eine 100%ige Dekarbonisierung der Gesellschaft erreichen will. Ich kann davor übrigens nur warnen. Wir sind ja selbst, dekarbonisieren hieße ja, den Kohlenstoff aus der Gesellschaft rausnehmen. Wir sind aber selbst Menschen, die aus Kohlenstoff bestehen. Gemeint ist natürlich eine Defossilierung, nicht Dekarbonisierung. Es kommt darauf an, welche Art von Kohlenstoff das ist, die wir beseitigen wollen. Also eine Defossilierung. Das ist so ein bisschen untergegangen in der Zwischenzeit, gehört aber zu den Dingen, die doch auch ihre Wirkung entfalten. Schauen Sie sich beispielsweise ein Unternehmen wie Rockefeller an. Das ist ja inzwischen ein Trust, eine große Stiftung auch. Diese Stiftung der Familie Rockefeller hat beschlossen, vor einiger Zeit in ihrem eigenen Investment vollkommen auf fossil basierte Technologien und Produkte zu verzichten und Unternehmen, die darauf basieren, zu verzichten. Rockefeller, die mit dem Öl ja reich geworden sind. Und wenn solche Leute sagen, wir wollen eigentlich damit nichts mehr zu tun haben, wir wollen damit nicht mehr unser Geld verdienen, dann ist das ein Signal, wie ich finde. Und dazu gehört eben auch so ein Beschluss wie der G7-Beschluss in Elmau. Oder nehmen Sie ebenfalls 2015 die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs, also die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der UN. Immerhin also United Nations, das höchste Organ sozusagen. Diese Ziele der UN sind aufgeteilt in viele Unterziele und etliche dieser Unterziele haben auch tatsächlich das Ziel einer Defossilierung unserer Welt. Das ist also unsere Agenda von der fossilbasierten zur biogenen Agenda. Ja, und Interessant ist auch noch ein weiteres, da komme ich gleich noch mal drauf zurück, das auf besonderen Wunsch von Herrn Schneider sollte ich da mal ein paar Zitate liefern. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, so mühsam der zustande gekommen ist und obwohl die Grünen gar nicht beteiligt sind, steht immerhin tatsächlich auch ein Passus, wo es genau darum geht, sich auf erneuerbare Grundstoffe im Rahmen einer groß angelegten Bioökonomie zu konzentrieren. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass ich selbst in einem Gremium tätig sein durfte, das also diese Dinge vorbereitet hat. Ich erzähle Ihnen da gleich noch ein bisschen was davon. Aber jetzt zunächst erstmal zu diesem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 2012. Jetzt möchte ich Ihnen mal was zitieren aus diesem Gutachten. In ihrer Bedeutung ist diese Wende von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft, das ist genau der Titel meines Vortrags, vergleichbar, und jetzt halten Sie sich fest, mit den beiden bisher fundamentalsten Transformationen der Menschheitsgeschichte, der neolithischen Revolution, also Erfindung und Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht, sowie der industriellen Revolution, Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Das ist die Dimension des Projektes, das hinter dieser Agenda von der fossilen zur biogenen Agenda tatsächlich steckt. Oder, ich könnte es auch anders ausdrücken, wir können uns alle glücklich schätzen, in einer der aufregendsten und spannendsten Zeiten zu leben, die es je gab. Denn, wie es hier der Wissenschaftliche Beirat sagt, ich will es eher an einer anderen Stelle festmachen. Es geht ja um die Änderung des Grundmaterials, das unsere Gesellschaft und unsere Zivilisation benutzt. Also von den fossilen Grundstoffen weg hin zu den biogenen Grundstoffen. Das ist ja ein Materialwechsel. Deswegen würde ich das noch ein bisschen verschärfen, würde sagen, das ist ungefähr wie der Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit. Das ist auch ein Materialwechsel gewesen. Und ich möchte dieses Analogon deswegen auch erwähnen, um zu sagen, glauben Sie bloß nicht, dass der Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit bruchlos und ohne Widerstände und ohne Probleme und ohne, ja, auch Verlierer vonstatten gegangen ist. Immer dann, wenn die Leitsubstanz, das ist für mich das Schlüsselwort, wenn die Leitsubstanz unserer Zivilisation gewechselt wird, dann gibt es tatsächlich auch diese Anpassungsschwierigkeiten. Und genau das erleben wir zurzeit. Das, was ich schon gesagt habe, dass in Amerika da das Rad wieder ein bisschen zurückgedreht werden soll, das sind auch Ergebnisse dieser Anpassungsschwierigkeiten, dieser Geburtsschmerzen einer neuen Ära. Das ist ja auch in dem Vortragstitel genannt. Also das ist doch eigentlich etwas Unglaubliches, was wir da erleben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wir erleben es ja nicht nur, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, es zu machen. Wann jemals in den letzten Jahrtausenden hatten Menschen die Möglichkeit, einen solchen radikalen Wandel der Leitsubstanz selbst zu organisieren und selbst zu praktizieren? Gehen Sie doch hier durch die ganzen Stände. Was ist denn da überall? Das sind überall praktische Beispiele dafür, dass dieser Übergang vollzogen wird. Also, das ist... ja. Wir leben in einer der innovativsten und innovationsbedürftigsten Zeiten, die es in den letzten Jahrtausenden gegeben hat. Und ist das nicht ein Glück? Ist das nicht wunderbar? Also ich selbst kann mein Glück ehrlich gesagt gar nicht fassen. Das hat mich in den letzten 45 Jahren auch wirklich lebendig gehalten, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, das ist nicht nur ein Stellschräubchen, wo man so Kleinigkeiten verändert, sondern das ist wirklich ein radikaler Wandel. Eigentlich neige ich zumindest jetzt nicht mehr so zur Radikalität, das war vor 45 Jahren vielleicht auch mal anders, aber es ist doch eben interessant, dass wir daran tatsächlich aktiv mitzuwirken. Also wir können diesen Wandel selbst mitgestalten. So, jetzt komme ich zum Koalitionsvertrag. Das ist ja, gibt es ja als PDF-Dokument, können Sie elektronisch durchsuchen, habe ich mal gemacht. Nach dem Stichwort Chemie gesucht, null Treffer. Dann habe ich aber mal nach dem Stichwort erneuerbar gesucht. Unzählige Treffer und unter anderem auch ein Treffer, der so lautet, Zitat, der Wandel zu einer auf erneuerbaren Ressourcen, also biogenen Ressourcen, beruhenden Wirtschaft soll mit Hilfe der Bioökonomie, das ist ein wichtiges Stichwort, weiter vorangetrieben werden. Das hat sich die Koalition tatsächlich, obwohl sie ja sonst ein bisschen langweilig angetreten ist, aber wenigstens solche Sachen stehen da drin und da werden wir sie auch ordentlich beim Wort nehmen. Ja, warum ist das in diesen Koalitionsvertrag hineingekommen? Weil sich die Bundesregierung davor selbst die Frage gestellt hat, wo liegt eigentlich unsere Zukunft hier in Deutschland? Alle spürten, alle politisch Verantwortlichen spürten, dass es mit dem Made in Germany in klassischer Manier, also Maschinenbau, Autobau, Chemie, Großchemie, dass das anfängt zu bröckeln, dass das erodiert. Das, also wir können ja in diese Industrien alle reingucken. Irgendwie bröckelt es und erodiert es da. Und ich muss der alten Bundesregierung hoch anrechnen, dass sie das wahrgenommen hat und das als ein Problem angesehen hat. Und deswegen hat sie ein Team von Experten berufen, die sich mit nichts anderem beschäftigen sollten als mit der Frage, was ist denn das Made in Germany 2.0 oder meinetwegen 4.0? Was kann das sein? Als Forum für diese Frage oder für die Beantwortung dieser Frage oder Bearbeitung dieser Frage wurde gewählt das sogenannte Hightech-Forum oder vielleicht ist es zu dem Zweck speziell gegründet worden. Und innerhalb dieses Hightech-Forums gab es eine Arbeitsgruppe, ein Team, ein Arbeitsteam, das sich beschäftigt hat, und da sind wir ja sehr dicht wieder an unseren Baufragen, mit nachhaltiger Produktion in der Chemie. Und ich hatte nun also das manchmal auch zweifelhafte Vergnügen, in dieses Team mit berufen zu werden. Ich hatte das bei irgendeiner Gelegenheit mal in einem Telefonat, glaube ich, bei Herrn Schneider erwähnt und er hat mich gebeten, einfach mal so aus der, wie nennt man das, aus dem Maschinenraum der Regierung ein bisschen zu berichten, was da eigentlich rausgekommen ist. Und das tue ich gerne, denn obwohl mich das wirklich hunderte von Stunden, meistens in Berlin, an ehrenamtlicher Arbeit gekostet hat, ist doch das, was dabei rausgekommen ist, deswegen bemerkenswert, weil zum Beispiel in meinem Team saßen natürlich hochrangige Leute, ich nenne jetzt keine Namen und keine Firmen, aber hochrangige Leute aus der Großchemie. Wenn da gesprochen werden soll über die Zukunft, über eine nachhaltige Zukunft der Chemie oder über die Zukunft einer nachhaltigen Chemie, ist ja ganz klar, dass also die ganz Großen aus Ludwigshafen und Krefeld und wo auch immer natürlich dahin wollen. Und ich kann Ihnen sagen, es war ein ungeheurer Kampf. Denn die Grundthese derer, die mir da gegenüber saßen, oder ich meine, wir waren ja kollegial an einem runden Tisch, war ja letztlich, wo ist das Problem? Wir sind doch heute schon optimal nachhaltig unterwegs. So, ja, und jetzt kam ich da als armer, kleiner Mittelständler und musste dann natürlich dagegen halten, weil das hätte ich nie akzeptieren können, das als Konsequenz aus einer solchen Arbeit zu sehen. Und deswegen habe ich also da mit großer Hartnäckigkeit gekämpft und ich will Ihnen ein paar Dinge aus dem Papier, was da entstanden ist, was immerhin nicht weniger ist als die Grundlage der Regierungsarbeit der nächsten Jahre und Jahrzehnte. So zumindest war der Auftrag. Aus diesem Papier möchte ich Ihnen etwas zitieren. Es wurde zum Beispiel, das können Sie im Internet auch finden, das gesamte Papier ist allerdings sehr viel. Das wurde bei einer Feierstunde, hätte ich beinahe gesagt, in Berlin vor etwa einem Jahr an die damalige Forschungsministerin Wanka übergeben, unter Beteiligung von 400 Leuten in einem riesigen Saal. Also das ist schon wahrgenommen worden. Ja. Ein Zitat aus diesem Papier. Um die industrielle Produktion in Deutschland zu sichern und auszubauen, muss deren Ressourcenverbrauch weiter sinken und der Anteil nachwachsender Rohstoffe steigen. Das ist sozusagen das, was sich die Regierung selbst auf die Fahne geschrieben hat für die, und auch den künftigen Regierungen ins Stammbuch geschrieben hat. Dann unter Bezug auf ein Thema, oder ein Stichwort, was Sie auch genannt hatten, etwas anderes, was da in diesem Papier drinsteht, um zu vermeiden, ganz wichtig, dass nur Teilaspekte der Nachhaltigkeit betrachtet werden, ist ein ganzheitlicher Ansatz zu etablieren, der für eine nachhaltigere Produktionsweise die gesamte, und da wird Holger König sich natürlich freuen, denn die gesamte Wertschöpfungskette und den Produktlebensweg einbezieht. Denn das brauchen wir, um ein Material, auch ein Baumaterial, beurteilen zu können. Dann wird eben die jetzt im Koalitionsvertrag erwähnte Bioökonomie erwähnt als Ansätze, die auf nachwachsende Rohstoffe setzen und in diesem Transformationsprozess eine besondere Rolle spielen. Also genau das hier von der fossilen zur biogenen Agenda. Aber es steckt auch im Detail so einiges an Musik da drin. Also zögern Sie nicht, unsere Regierung und die künftigen Regierungen darauf auch wirklich festzunageln. Innovative Technologien und Prozesse können die Rohstoffbasis der Produktion diverser und damit nachhaltiger gestalten. Also das ist auch ein klarer Hinweis darauf, dass unsere Rohstoffbasis nicht einseitig sein sollte. Wir kommen ja von einem sehr einseitigen Grundstoffmodell, eben dem Erdöl. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht das Erdöl durch Mais ersetzen und da eine neue Monostruktur schaffen, sondern dass wir die Diversität, die ja in der materiellen Welt, insbesondere eben in der belebten materiellen Welt enthalten ist, denken Sie an die Vielzahl an Pflanzen, dass die tatsächlich erhalten wird. Und es wird sogar darauf hingewiesen, und das finde ich sehr wichtig im Zusammenhang mit dieser Diversität, dass die Fertigung, gerade im Bereich der Chemie, künftig stärker dezentralisiert sein sollte. Ich finde, dass in dem Gedanken der Dezentralität wirklich ein ganz wesentliches Element unserer Zukunft liegt. Das werden alle Mittelständler hier im Raum mit vollem Herzen, aus vollem Herzen unterschreiben. Ist aber keine Selbstverständlichkeit. Weil wir ja doch nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der viele Prozesse, gerade im Bereich der Chemie, sehr stark zentralisiert ist. Also die Großchemie ist geradezu ein Urbild des zentralisierten Arbeitens. Und der ursprüngliche Ansatz, den ein sehr guter Freund, den ich heute noch vermisse, nämlich Hermann Scheer, bei der Initiierung der Energiewende hatte, war ja die Energieerzeugung in der Welt möglichst weitgehend zu dezentralisieren. Das ist der eigentliche Aspekt dabei gewesen. Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen schade, dass in die Energiewende zum Teil schon wieder solche zentralistischen Aspekte mit hineingekommen sind. Also so eine Nord-Süd-Leitung von riesigen Stromtrassen wäre ja nicht nötig gewesen, wenn man das Modell von Hermann Scheer ernster genommen hätte und stärker noch auf eine Dezentralisierung der Energieerzeugung gesetzt hätte. Und so hoffe ich, dass eben auch im Bereich der Chemie, der chemischen, der Erzeugung von Material für das Bauen, tatsächlich dieser Dezentralisierungsaspekt eine möglichst große Rolle spielt. Ja, und dann heißt es in diesem Papier quasi abschließend, dass es um die schrittweise Umstellung auf nicht fossile Kohlenstoffquellen in der chemischen Industrie geht. Also, ich könnte jetzt sagen, die Chemiewende, die Sie hier als Buchtitel gesehen haben, ist eigentlich inzwischen Regierungsstrategie. Und das, finde ich, ist ein schöner Erfolg, auf den wir uns berufen können. Und man muss einfach wissen, die Baubiologie, die ja zwar eine energetische Komponente hat, aber eben auch eine sehr starke, traditionell schon immer, Stichwort Bienenwachspräparate, eine sehr starke materielle Komponente hatte, ist eben auch ein Teil der Chemiewende. Die Chemiewende ist nicht möglich, ohne dass die Baubiologie in vollem Sinne mitzieht, und das tut sie ja auch tatsächlich. Ich sehe also in der Baubiologie, da wo sie wirklich ernst und konsequent betrieben wird, keine Tendenz zurück zu den fossilen Grundstoffen zu kehren. Und das ist exakt das, was hier steht: Visionen Realität werden lassen. Natürlich ist das alles, was ich Ihnen da an Zitaten gesagt habe, noch keine bindende Verpflichtung. Aber meine Wahrnehmung ist die: Alle Dinge, die einmal ausgesprochen sind und die einmal in der Welt sind und die einmal öffentlich wahrgenommen werden, die werden auch Realität. Irgendwann werden die tatsächlich Realität. Also dieses Bekenntnis, das die Regierung da abgegeben hat, das wird eines Tages, und man beginnt ja schon damit, tatsächlich auch Realität werden. Also wir gehen zurzeit über in eine Ära der Erneuerbarkeit. Das ist genau diese biogene Agenda. Da geht es eben nicht um Konzeptionen allein, sondern es geht um das Handeln. Und ich muss sagen, diese Ära der Erneuerbarkeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich kann es wirklich nicht erwarten. Das ist ein so wichtiges Menschheitsprojekt, dass ich richtig gehend enthusiasmiert bin, wenn ich immer wieder Elemente sehe, gerade im ökologischen Bauen, wie das tatsächlich realisiert wird. Ist also auch, und das ist mir wichtig zu sagen, wenn wir das tun, dann sollte die Freude und eben auch die Liebe, das habe ich ja vorhin erwähnt, immer eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen. Also Bauökologen, die nur quasi aus der Negativität heraus handeln wollten, ich glaube, die wären auf Dauer nicht erfolgreich. Wir haben viele Probleme, viele negative Erscheinungen, die wir angehen müssen, aber das Entscheidende ist, dass wir daraus so etwas wie eine positive Vision entwickeln. Und wir sehen das ja, das spiegelt sich wieder in den verschiedenen Wandlungsprozessen, die unsere Gesellschaft ja insgesamt zurzeit durchmacht. Also, denn neben dieser Chemiewende, die ich erwähnt habe, gibt es ja die Energiewende, die ich auch schon erwähnt habe, aber es gibt ja auch eine, die halte ich fast für noch wichtiger als die Chemiewende und die Energiewende, nämlich die Agrarwende. Wenn es uns nicht gelingt, unsere Landwirtschaft weltweit zu ökologisieren, und es gibt ja wahnsinnig erfolgreiche Vorbilder dafür, dann wird uns eine noch so schöne, dezentrale, regenerative Energiewirtschaft nicht so furchtbar viel nützen. Und deswegen also das vielleicht als Appell, ich gucke nicht nur auf die Seite der Chemie, dass da eine vernünftige Wende stattfindet, sondern die Agrarwende ist letztlich übrigens auch eine unbedingte Voraussetzung für das Gelingen der Chemiewende. Das gilt auch für die Verkehrswende natürlich. Und letztlich ist es so, wenn ich das in diesen Zusammenhang mit einbinden wollte, würde ich sagen, was ist Baubiologie? Ist eine Bauwende. Ist eine Bauwende. Sie haben ja diese beiden Beispiele prototypisch gezeigt, ne? Also diese Beton-Stahl-Glas-Hochhäuser auf der einen Seite und dann diese Vielfalt an Formen. Wir wollen das ja gar nicht, wir wollen doch nicht nur Blockhäuser haben. Ne? Es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt, gerade die Materialien, die wir nutzen, wie Lehm, sind ja sowas von plastisch und auch Holz, dass wir eine unglaubliche Diversität, also sozusagen eine Baudiversität erreichen können. Und das ist für mich also auch ein Element dieser Bauwende. Und wir alle, Sie alle insbesondere, leisten dazu, denke ich, auch einen Beitrag. Ja, ich habe es schon wahrgenommen. Sie sehen, ich überblätter hier jetzt jede Menge. Das entgeht Ihnen alles, haben Sie selber Schuld. Also, ich nehme meine letzte Folie und will da noch ein paar Stichworte Ihnen wirklich sagen. Diese solare Chemie, von der ich da an verschiedenen Stellen geredet habe und die für mich eine wesentliche Grundlage des ökologischen Bauens ist, das ist ein ausgesprochen modernes, ein optimistisches und ein innovatives Konzept. Hat aber zum Ziel eine Rückkehr zum Haushalten. Für mich ist das immer der entscheidende Aspekt, warum wir überhaupt von dieser Fossilwirtschaft zur biogenen Wirtschaft gehen wollen. Das hat einfach nur was mit Haushalten zu tun, denn das kennen Sie ja vielleicht schon lange. Wir verbrauchen ja in einem Jahr im Augenblick 1 Million Mal mehr an fossilen Grundstoffen, als in einem Jahr wieder neu entstehen. Und das hat mit Haushalten nichts zu tun. Also ein Haushalt ist doch so definiert, dass cum grano salis, vielleicht über einige Jahre hinweg betrachtet, das Verhältnis von Konsum zu Reproduktion etwa 1:1 ist. Das ist Haushalten. Und wenn wir von Ökologie reden und von Nachhaltigkeit reden, das kommt ja aus der Forstwirtschaft. In der Forstwirtschaft war ja das Stichwort Nachhaltigkeit, dass eben nur so viel entnommen wird, wie Cum granosalis in ein paar Jahren tatsächlich auf der gleichen Fläche an Bäumen neu entsteht. Das ist das Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Konzept, das in dieser der Bäume und damit auch des Holzes seinen Ursprung hat. Also dieser wissenschaftliche Beirat, den ich da ein paar Mal erwähnt habe, spricht eben von einem umfassenden Umbau. Haben Sie bitte keine Angst vor diesem Umbau. Natürlich ist es uns alle, wir haben es gern so, wie es immer schon war. Das ist bei uns Menschen vielleicht doch auch normal. Aber ich glaube, im Augenblick liegt in diesem Umbau, den wir da vor uns haben, eine solche Fülle an Chancen, dass wir das wirklich nutzen sollten. Und der Beirat sagt, aus Einsicht, Umsicht und Voraussicht entsteht eben die Kraft für diesen Umbau. Das ist eine große Herausforderung an unsere Intelligenz. Wir brauchen die besten Techniker, die besten Handwerker, die besten Wissenschaftler, die besten Ingenieure, die besten Ökonomen, um dieses Projekt tatsächlich zu realisieren. Es ist eine hohe Herausforderung an unsere Fähigkeiten, nicht nur an Intelligenz, sondern auch an unsere Fähigkeiten. Aber ich bin ganz sicher, und das, denke ich, hat die Baubiologie auch schon gezeigt, zeigt zum Beispiel auch die Energiewende, es entstehen unheimlich viele interessante, gesunde, neue Arbeitsplätze in diesem Bereich. Und das wäre jetzt mein letzter Appell an Sie. Gehen Sie diesen Umbau, gehen Sie diese Wende an mit Innovationsfreude statt mit einer Abwehrhaltung. Und tragen Sie dieses auch nach draußen weiter. Ich weiß, dass viele Menschen bei einem solchen grundlegenden Wandel auch wirklich erstmal ein bisschen eine Abwehrhaltung entnehmen. Denn es ist eine Lust, derzeit Baustoffe herzustellen und zu verarbeiten. Das ist einfach so. Das sind ja solche tollen Materialien, die wir in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Das macht ja wirklich Spaß. Also, diese neue Ära, das soll mein letztes Wort jetzt sein, ist nichts für Miesmacher oder die ewigen Bedenkenträger, sondern sie braucht kundige, aktive und vor allen Dingen liebevolle Gestalter. Vielen Dank.